Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Das Thema heute Morgen ist das Kennzeichen eines Mitarbeiters Gottes oder die Kennzeichen eines Mitarbeiters Gottes. Und ich lese Ihnen aus 2. Korinther 11 von Vers 16 bis Kapitel 12, Vers 10. Vielleicht sind einige erstaunt, weil da jetzt nicht so Dinge aufgezählt werden, wo wir uns vielleicht manchmal vorstellen als Kennzeichen, aber es ist ein ganz wichtiger Text in diesem Zusammenhang. Dort schreibt der Paulus, wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht, wenn aber doch, so nehmt mich doch an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, rede ich nicht nach dem Herrn, sondern wie in Torheit, in dieser Zuversicht des Rühmens. Weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will auch ich mich rühmen. Ihr als Kluge ertragt die Toren ja gern. Denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Was aber jemand wagt, ich rede in Torheit, das wage auch ich. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahr oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigen noch, das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des König Aretas die Stadt der Damazener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht, oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich 3x den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Soweit dieser Textabschnitt. Ich habe Ihnen erzählt in den letzten Jahren, dass wir im Sommer Bubenzeltlager machen, Jungenzeltlager machen. Und da ist ja auch immer das Anliegen, eine Bibelarbeit so gut wie möglich zu erklären. Und da war ich vor einigen Jahren bei der Vorbereitung und habe für eine Bibelarbeit ein Beispiel gesucht, um den Jungen etwas deutlich zu machen. Und schließlich kam mir dann ein Buch über die weltbekannte Antiterroreinheit GSG 9 in die Finger. Und ich habe dann das Aufnahmeprofil dieser Antiterrorgruppe gelesen. Dort können nur erstklassige Polizeibeamten mitarbeiten. Und dann kommt das Anforderungsprofil. Ein Bewerber, wo sich dort bewerbt, muss überdurchschnittliche Schießleistungen zeigen. Also nicht nur durchschnittlich oder gut, sondern sehr gut, überdurchschnittlich. Er muss sportlich eine überdurchschnittlich gute Körperverfassung und Ausdauer haben. Er braucht eine überdurchschnittliche Intelligenz und Lernfähigkeit, zum dort reinkommen können. Und er braucht ein sogenanntes ausgeglichenes psychologisches Profil, dass ihn nichts unter Stress setzen kann so schnell und nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und diese Anforderungen werden dann in einem Aufnahmeverfahren getestet. Und nur wer ohne die geringste Schwäche auf einem dieser Gebiete des Aufnahmeverfahrens besteht, nur der kann zu dieser Eliteeinheit kommen. Eine zweite Chance gibt es für keinen Bewerber. Also ein Fehler genügt und dann ist es vorbei. Es gibt keine Chance zur Korrektur, keine zweite Möglichkeit. Es werden starke, selbstbewusste Männer gefragt, die auf den geforderten Gebieten keine Schwäche nachweisen. Das ist jetzt für eine Antiterrorgruppe wichtig und richtig. Aber wie schnell sind wir in der Gefahr, für Mitarbeiter Gottes ganz ähnliche Maßstäbe zu setzen. Mitarbeiter Gottes, am liebsten hat man da einen strahlend dynamischen Siegertyp, einen Macher, wie man in der heutigen Zeit sagt, der keine Schwäche zeigt, der auf seinem Fachgebiet absolut kompetent ist, den nichts so schnell aus dem Gleichgewicht werfen kann. Und in Korinth, wenn wir jetzt diesen Brief im Zusammenhang lesen, da waren solche Mitarbeiter aufgetreten. Und sie zogen die Gemeindeglieder mehr und mehr in ihren Bann. In der Schweiz sagt man aufgestellte, selbstbewusste und dynamische Männer. Und wenn sie gepredigt haben, dann brannten sie bei ihren Predigten das reinste rhetorische Feuerwerk ab. Und da konnte man es sich nicht mehr leisten, während der Verkündigung nicht ganz dabei zu sein. Da war was geboten, da ging es vorwärts bei der Verkündigung. Und was sie zu sagen hatten, das waren atemberaubende Erkenntnisse. Endlich hat man mal etwas Neues gehört in Korinth. Diese Apostel, die konnten von umwerfenden Offenbarungen und Geisteserlebnissen berichten. Was man bisher als geistliches Leben gekannt hat, das sah dagegen kümmerlich und ärmlich aus. Und der Ruhm dieser Männer war ihnen vorausgeeilt. Wie ein Magnet haben sie auf die Menschen gewirkt und eine Begeisterungswelle ausgelöst. Und dagegen wurde der Dienst des Paulus so richtig blass. Seine Verkündigung war gegen die Reden dieser Männer langweilig gewesen und amateurhaft. Paulus hatte auch keine neue Erkenntnisse zu bieten. Immer wieder ging es bei ihm nur um die Botschaft vom Kreuz. Und überhaupt wirkte sein Leben richtig kraftlos und farblos gegen diese neuen Männer, die dort aufgetreten waren. Er konnte nicht so viel von großartigen Offenbarungen und Geisteserlebnissen berichten. Und der Name von Paulus hat die Leute längst nicht so begeistert wie der Name und Ruf dieser Überapostel. Und durch diese Leute, die dort aufgetreten sind, wurde sein ganzes Leben und sein Dienst in Frage gestellt. Und jetzt nennt uns als Paulus in diesem Text als Antwort darauf die echten Merkmale eines Apostels und eines Mitarbeiter Gottes. Und dabei ging es ihm nicht um sich selbst, dass er das aufgezählt hat, sondern nur um Christus und das Evangelium, das ihm der Herr anvertraut hatte. Und zugleich werden durch diese wahren Kennzeichen eines Mitarbeiter Gottes deutlich, dass diese scheinbar großartigen Merkmale der Überapostel gar kein Kennzeichen für ihre geistliche Echtheit waren. Und ich möchte jetzt 4 Kennzeichen nennen aus dem Predigttext, die der Paulus hier herausgreift. Das erste Kennzeichen, Leiden um Christi willen. Das zweite Kennzeichen, ein vorsichtiger Umgang mit geistlichen Erfahrungen. Das dritte Kennzeichen, die eigene Schwachheit. Und das vierte Kennzeichen, die Innewohnung der Kraft Christi. Zunächst das erste Kennzeichen, Leiden um Christi willen. Es wäre jetzt interessant, eine Umfrage zu machen, was sind Kennzeichen für Nachfolger und für Mitarbeiter Gottes. Und wahrscheinlich würden wir sehr schnell lauter Dinge aufzählen, die uns sehr angenehm sind. Ja, dass er Freude ausstrahlt, dass er Friede ausstrahlt, Geborgenheit und so weiter. Und das stimmt, das steht außer Frage. Dass es durch den Herrn Jesus Frieden mit Gott gibt, dass wir allein bei ihm echte und bleibende Freude haben. Wir haben gestern Abend davon gesprochen. Wichtig ist immer, dass wir sehen, die Bibel meint damit kein oberflächliches Frohsein, sondern die Freude, die in Christus begründet ist. Und nur bei Christus haben wir echte und bleibende Erfüllung. Und wenn wir das Leben des Paulus betrachten, dann ist sein Leben das beste Beispiel dafür. Äußerlich gesehen hatte der Paulus nach seiner Bekehrung nicht mehr ein schönes und angenehmes Leben. Ich habe Ihnen gerade gelesen, diese ganzen leidvollen Erfahrungen, die seinen Dienst für das Evangelium gekennzeichnet haben. Und das war noch nicht alles. Er hat noch mehr um das Evangelium willen erlebt. Aber wie konnte er trotz diesen schweren äußeren Umstände immer wieder von seinem Reichtum in Christus und von seiner Fülle in Christus schreiten, die er in ihm gefunden hat? Friede, Freude, Erfüllung, Geborgenheit, das sind jetzt Dinge, die für uns sehr schön klingen. Aber als Kennzeichen eines Mitarbeiter Gottes wird uns hier etwas genannt, was weniger schön und angenehm ist und was keiner von uns freiwillig wählen möchte, und trotzdem gehört es dazu, Leiden um Christi willen. Paulus spricht hier von seinen Leiden und Beschwernissen, die mit seinem Dienst und Zeugnis für das Evangelium zusammenhingen. Das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Also Paulus spricht hier nicht von seinem Zahnweh, das er vielleicht als hatte, oder spricht nicht von dem Obstbaum im Nachbarsgarten, der ihn als geärgert hat, wenn das Laub rübergeweht wurde oder sonst etwas, sondern Paulus spricht hier von seinem Leid um Christi willen in diesem Textabschnitt. Es gibt Leiden in unserem Leben, die nicht unmittelbar mit der Nachfolge zusammenhängen. Und diese Leiden gehören zu unserem Leben, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und der Herr Jesus gebraucht sie auch in seiner Souveränität, um mit uns seinen Plan zur Ausführung zu bringen. Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das sind alle Lebensführungen mit eingeschlossen. Es ist wichtig, dass wir die Leiden um Jesu Willen auch nicht mit unseren menschlichen Eigenarten verwechseln. Aber Kennzeichen für einen Mitarbeiter Gottes sind Leiden, die mit seiner Nachfolge und mit seinem Dienst um Christi Willen zusammenhängen. Und diese Leiden entstehen nicht nur in einem totalitären und antichristlichen Regime. In Johannes 15, Vers 18 bis 19 sagt der Herr Jesus: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und diese Leiden sind unvermeidlich, weil ein Nachfolger Jesu als Fremdkörper in dieser Welt wirkt. Und nach der biblischen Wahrheit führt die Nachfolge oder zeigt sich die Nachfolge in einem zeugnishaften Wandel. Und da sagte Herr Jesus in der Bergpredigt: So soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das eine vom zeugnishaften Wandel. Im gleichen Abschnitt spricht aber der Herr Jesus von den Schmähungen, Verfolgungen und Lügen, die gegen seine Nachfolger verbreitet werden. Und das ist das andere. Der Herr Jesus kann, wenn er möchte, Gunst schenken. Wir haben es gehört, Apostelgeschichte 2, wie das Volk, wie die ersten Christen zunächst Gunst hatten beim Volk. Ich habe ihnen gesagt, die Predigten von Spurgeon, obwohl er viel gelitten hat um Jesu Willen, die dann an den Königshöfen in Europa gelesen wurden. Aber die guten Werke, die ein Zeugnis sind, und Leid wird trotzdem immer dazukommen. Ich habe das gehört von Geschwistern, die in der ehemaligen Sowjetunion gearbeitet haben, die gesagt haben, an vielen Stellen waren die Gläubigen bekannt für ihren gewissenhaften Umgang mit dem Geld. Es waren die einzigen in diesem korrupten System, denen man Geld anvertrauen konnte, jetzt in der Arbeitswelt, und wusste, dass es nicht veruntreut würde. Und trotzdem wurden sie verfolgt. Warum? Um des Glaubens willen. Wir können dankbar sein, wo der Herr Jesus uns Leiden erspart. Und das ist ein Geschenk, wenn er uns Leiden erspart. Wir haben keinen Anspruch drauf. Das ist Geschenk und Gnade. Aber wenn wir als Nachfolger Jesu nur noch so wenig zu leiden haben, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, ob wir statt einem Licht in der Finsternis zu einem frommen Chamäleon geworden sind. Könnte das auch sein, wenn wir nichts mehr zu leiden haben? Leiden Jesu gehören zur Nachfolge, zu Mitarbeiter Gottes, weil sie ein Fremdkörper in einer gottfeindlichen Umgebung sind. Und dieses Leiden kann sich bis in die engsten menschlichen Verbindungen hineinzeigen. Das sagt uns das Wort Gottes. Das kann bis in die Ehe gehen. Das kann in die Familie gehen, in die Verwandtschaft gehen, in unseren nächsten Bekanntenkreis. Leiden um Christi Willen. Wir brauchen uns das Leiden nicht zu suchen. Aber sind wir bereit, um seinetwillen zu leiden, wenn er es uns auferlegt? Paulus wusste, wovon er sprach. Sein Leben und sein Körper war von diesen Leiden gekennzeichnet. Ich weiß nicht, wie Sie sich den Paulus immer vorstellen. Man macht sich ja so Vorstellungen. So ein dynamisch strahlender Mann, der aufgetreten ist, der immer fit war. Sicher, er hat körperlich viel ausgehalten, was er gereist und gewandert ist. Aber wenn wir einmal das lesen, was Paulus erlitten hat, dann muss er ein Mann gewesen sein, der durch und durch von Narben gekennzeichnet war, um des Leides von Christi willen. Wahrscheinlich ganz anders, wie wir ihn uns heute vorstellen würden. Die Leiden um des Herrn Jesus willen haben noch einen weiteren Grund. Der Feind Gottes versucht alles, um das Werk des Evangeliums und der Gemeinde Jesu zu zerstören. Und dazu zieht er alle Register. Und durch das Leiden will er versuchen, die einzelnen Nachfolger und die Gemeinde einzuschüchtern. Und diese Angriffe des Feindes bedeuten nicht nur äußeres Leiden wie Verfolgung oder Folter. Paulus spricht in Vers 28 von seiner Sorge um alle Gemeinden, die ihn täglich anläuft. Seine Arbeit an der Gemeinde war auch ein Mitleiden mit der Gemeinde des Herrn. Er war ständig innerlich am Ringen um die Gemeinde, damit der Feind keinen Einbruch erzielen konnte, durch falsche Lehren, durch verharmloste Sünde oder andere zerstörende Einflüsse. Und wie hat Paulus mitgelitten, wenn er sah, dass eine örtliche Gemeinde falsche Entwicklungen genommen hat in geistlicher Richtung? Wenn wir an die beiden Korintherbriefe denken, wenn wir an den Galaterbrief denken. Und wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, da kann Paulus sagen, dass er in Ephesus 3 Jahre lang einen jeden unter Tränen ermahnt hat, Tag und Nacht. Das war Mitleiden mit der Gemeinde Jesu, damit sie doch wirklich auf dem Weg bleiben, den Christus ihnen vorgegeben hat. Und ich möchte das hier einfügen, das ist eigentlich eine Predigt für sich. Und was muss es für Paulus gewesen sein, als sich im Alter, 1. Timotheusbrief, alle von ihm abgewendet haben, oder ist der 2. Timotheusbrief, alle von ihm abgewendet haben aus der Landschaft Asien. Alle Gemeinden, da war Ephesus mit dabei, wo er 3 Jahre jeden unter Tränen ermahnt hat. Und Paulus sagt, sie haben sich alle abgewendet. Von mir steht nicht da, dass sie sich von Christus abgewendet haben. Aber von Paulus in der 2. Gefangenschaft, der war zu radikal. Wenn man sich zu Paulus gehalten hat, dann ist man in Gefahr gestanden, noch selber ins offene Messer zu laufen. Und auch bei der Vernehmung in Rom war niemand da, es waren nur noch einige wenige Treue. Von der Gemeinde in Rom keine Spur mehr an seinem Lebensende. Da sehen wir, wie Paulus mitgelitten hat mit der Gemeinde Jesu. Was muss das für ihn gewesen sein? Und trotzdem war er nicht verbittert. Er konnte sagen, der Herr rechne es ihnen nicht zu an dieser Stelle. Nicht nur der Teufel benutzt das Leiden Jesu, um die Gemeinde anzugreifen. Auch der Herr Jesus kann Leiden um seinetwillen geben, damit die Ausrichtung der einzelnen Nachfolger und der Gemeinde wieder richtig wird. Petrus schreibt aus diesem Grund in seinem 1. Brief an die Gemeinde in der Bedrückung, in der Bedrängnis. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Der Herr Jesus kann Leiden um seinetwillen geben, damit unser Glaube noch mehr in die Tiefe wächst. Wir haben uns ja immer damit gerühmt, dass unser Wohlstand ein Segen Gottes sei, den wir in Westdeutschland haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn wir sehen, was der Wohlstand bewirkt hat, geistliche Verflachung und Veroberflächlichung. Nach dem 2. Weltkrieg hat Wilhelm Busch gesagt, eine Erweckung steht vor der Tür, die Kirchen waren voll. Wir stehen Gewehr bei Fuß. Und was kam? Die Währungsreform, das Wirtschaftswunder und über Nacht war alles vergessen. Und sie haben genau das Gleiche gehabt bei der deutschen Vereinigung. Eine Offenheit für das Evangelium und dann kam die D-Mark und alles war vorbei gewesen. Und dass wir das einmal sehen, Wohlstand kann Gericht Gottes sein. Denken Sie an Salomo, den großen Wohlstandskönig in Israel. Der Wohlstand hat dazu geführt, dass sie oberflächlich wurden. Salomo verfiel dem Götzendienst und als Folge davon wurde das Land geteilt. Wir dürfen dankbar sein, wo es uns äußerlich gut geht. Aber binden wir uns nicht daran und sind wir vorsichtig, solche Dinge vorschnell zu sagen, Wohlstand gleich Segen und Nichtwohlstand ist dann halt nicht so ein Segen, weil ein Volk atheistisch ist oder sonst etwas. Ganz, ganz vorsichtig auf diesem Gebiet. Wir haben in der Bibel, im Alten Testament, keine Wirtschaftsgroßmacht, die nicht früher oder später dem Gericht Gottes verfällt. Ob das Babylon war mit seinem Wohlstand, ob das Tyros war oder ob das andere waren. Das Leid um Christi willen gehört aber aus noch einem Grund zu einem Kennzeichen der Mitarbeiter Gottes. Wenn der Herr Jesus uns einmal teilgibt an seiner ganzen Herrlichkeit, dann geht ihm die Leidensgemeinschaft mit unserem Herrn voraus. Die Herrlichkeitsgemeinschaft, die wollen wir ja. Aber bevor es zur Herrlichkeitsgemeinschaft kommt, geht die Leidensgemeinschaft mit ihm voraus. Der Herr Jesus hat gesagt, wir sollen in seinen Fußspuren wandeln. Und es ging bei ihm durch Leiden zur Herrlichkeit. In Matthäus 16, Vers 24 steht dieses bekannte Wort. Wenn mir jemand nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In Christus ist uns heute schon die ganze göttliche Fülle gegeben. Aber solange wir noch auf dieser Welt sind, gehören äußerliche Leiden und Leidensgemeinschaft, auch die inneren Leiden, mit zur Nachfolge Jesu. Die Herrlichkeitsgemeinschaft ohne Leiden, sie wartet dann im Himmel auf uns, wenn er alle Tränen abwischen wird. Offenbarung 21. Leiden um Christi willen, ein Kennzeichen der Mitarbeiter Gottes. Und aus diesem Grund wird uns in Apostelgeschichte 5, 41 berichtet, wie es den Aposteln ums Herz war, als sie von dem Hohen Rat geschlagen wurden. Sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Sehen wir doch einmal Leiden aus diesem Blickwinkel. Dann ist nicht was Lästiges, es ist trotzdem schwer und braucht die Kraft unseres Herrn, dass wir durchkommen. Aber Leiden um Christi willen. Und dann gibt's plötzlich Freude. Es geht ja unserem Herrn, mit ihm ganze Lebensgemeinschaft zu haben. Und wenn Sie vielleicht irgendwo ein Zeugnis geben und werden geschmäht dafür oder ein Traktat weitergeben, da hat Petrus geschrieben, wenn wir geschmäht werden um seinetwillen, dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf uns. Und dann dürfen wir sagen, danke Herr Jesus, dass jetzt in besonderer Weise den Geist deiner Herrlichkeit auf uns ruhen. Das war jetzt das erste Kennzeichen, Leiden um Christi willen. Jetzt kommt das zweite Kennzeichen hier, ein vorsichtiger Umgang mit besonderen geistlichen Erfahrungen. Durch die Infragestellung seiner Verkündigung und seines Dienstes musste Paulus auf besondere geistliche Erfahrungen zu sprechen kommen. Und wie wenig er das überhaupt wollte, das bringt er hier deutlich zum Ausdruck, wenn wir das lesen. Nur um des Evangeliums willen redet er hier davon. Paulus ging es nie darum, von sich und seinen Erfahrungen zu erzählen. Er wusste zu gut, wie schnell das in Hochmut und frommer Überheblichkeit endet. Es ging ihm einzig und allein dazu, Christus und sein Kreuz zu verkündigen und Christus allein ins Zentrum zu stellen. In 1. Korinther 2, Vers 2 schreibt Paulus, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Und wie vorsichtig Paulus mit persönlichen, besonderen geistlichen Erfahrungen umgeht, wird deutlich, wie er davon spricht. Ich möchte anfügen, dass wenn Menschen einen Blick in den Himmel bekommen haben, war das immer die Ausnahme im Neuen Testament. Das war niemals die Regel gewesen. Und wir haben das an meines Wissens nur an drei Stellen nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus im Neuen Testament. das erste Mal bei Stephanus, dem ersten Märtyrer. Ich sehe den Himmel offen und den Sohn Gottes zur Rechten stehen. Er ist nicht mehr gesessen, der Herr Jesus, sondern er ist gestanden, als der Stephanus sein Leben ließ. Und da sieht man, wie er Acht hat auf seine Kinder und wie viel ihm gelegen war hier an diesem ersten Märtyrer, der gelitten hat um Christi willen. Das zweite Mal haben wir hier bei Paulus, der in den dritten Himmel entrückt war. Und es ist auch wieder eine besondere Situation. Paulus war ja zu den Aposteln hinzugekommen und kein Augezeuge mehr des Lebens Jesu. Apostel waren ja Augezeuge nach den Kriterien, wie sie gewählt worden sind. Und er bekam diesen Blick in den Himmel, er sah den auferstandenen Herrn, er wurde Augenzeuge. Und das dritte Mal haben wir es, als Johannes die Offenbarung gegeben wurde, als er den erhöhten Christus in seiner Herrlichkeit gesehen hatte. 14 Jahre lang war diese Erfahrung ein Geheimnis zwischen Paulus und seinem Herrn gewesen. Nur weil es die Umstände nicht anders erlaubten, redet Paulus von seiner besonderen Erfahrung. Und da brüstet er sich nicht großartig mit seiner Erscheinung, sondern er redet in dritter Person von sich selbst. Ich kenne einen Menschen in Christus. Und damit beugt er der Gefahr vor, sich selbst mit seiner Nachfolge in den Mittelpunkt zu stellen. Wir hatten in der Apostelgeschichte die Begebenheit auf der Missionsreise, als diese Magd mit dem Wahrsagegeist kam und Paulus und Silas hinterhergesprungen ist. Und dann immer gerufen hat, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und wir lesen ja, dass es ein falscher Geist war und dass Paulus ihr dann geboten hat, diesem Geist das auszufordern, dass sie stille sein soll. Jetzt kann man fragen, ja, an was hat denn das der Paulus erkannt, dass das ein anderer Geist war? Das hat doch gestimmt. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und trotzdem wird hier etwas deutlich, dass es ein anderer Geist war. Einmal das Laute und Schrille, das damit verbunden war, der immer nachgesprungen ist und geschrien hat. Und das Zweite, am Anfang und im Mittelpunkt von der Aussage dieser Frau steht der Mensch, die Knechte Gottes, wie sie sagen und was sie sagen und nicht der lebendige Gott oder der Herr Jesus selbst. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Interessant, am Anfang die Menschen, die groß gemacht werden. Paulus dagegen redet in Bezug auf die eigene Person sehr zurückhaltend. Dass er von sich selbst in dritter Person redet, macht noch etwas deutlich. Er kann sich für diese außergewöhnliche Offenbarung überhaupt nicht selbst an den Hut schreiben. Alles ist ein Geschenk der Gnade. In Bezug auf sich selbst ohne Christus weiß Paulus nur von seiner Schwachheit zu reden. Der Apostel sah sich selbst nie als ein geistlicher Überflieger an, sondern was er hatte, war ihm allein durch Christus in ihm gegeben. Um jeden falschen Schein vorzubeugen, berichtet Paulus sofort nach dieser besonderen geistlichen Erfahrung von einer Gebetsbitte, die ihm abgeschlagen wurde, die der Herr nicht erhört hatte. Und damit macht er deutlich, dass auch er, der Heidenapostel, völlig abhängig von der Gnade seines Herrn war. Und das ist immer die Frage, was im Zentrum einer Botschaft, einer Bewegung oder der persönlichen Nachfolge steht. Sind es großartige Menschen, besondere Erfahrungen und Offenbarungen, oder ist es die Botschaft vom Kreuz des Herrn Jesus? Der Herr Jesus und die Botschaft der Bibel können so schnell für falsche Etiketten missbraucht werden, um sich selbst als die Person in den Mittelpunkt zu stellen. Ich denke da zurück an eine Jugendveranstaltung vor Jahren, da gab es einen Teil, Singen Pray, wo jeder Zeugnis sagen konnte, und da ging ein junger Mann davor und er hat dann erzählt von seiner Führerscheinprüfung, wie toll das war mit den Fahrstunden, wie klasse er die Führerscheinprüfung gemacht hat und sich so rausgekommen eigentlich. Das haben auch andere so empfunden, wie klasse er Auto fahren konnte und das Ganze gegangen ist. Und dann zum Schluss kam, ja, er hat ja auch noch gebetet und der Herr Jesus hat ihm auch noch dabei geholfen. Wie schnell können wir das missbrauchen, das Wort Gottes und den Herrn Jesus als Etikettenschwindel, wo es uns in Wirklichkeit geht, um uns als eigene Person herauszustellen. Sicher kennen Sie das Buch Jesus, unser Schicksal von Pfarrer Wilhelm Busch. Und viele Menschen quer durch alle Schichten und Generationen ist dieses Buch zum Segen geworden. Es ist jetzt sogar in jakutischer Sprache übersetzt worden. Jakuten, das sind ja die vergessenen Völker im Norden der ehemaligen Sowjetunion. In großer Armut, die dort leben, Jesus unser Schicksal, in diese Sprache übersetzt. Sie finden es inzwischen in Bibliotheken in Sibirien. Und sonst wo in russischer Sprache, dieses Buch von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch wusste nichts von der Veröffentlichung dieses Buches. Nichts davon, dass es auf den Markt gekommen ist. Es wurde erst nach seinem Tod von den Manuskripten seiner Ansprachen zusammengestellt und veröffentlicht. Und ich denke, dieses Buch hat ein besonderes Geheimnis. Wilhelm Busch schrieb während seines Lebens verschiedene Erinnerungen an Glaubensvorbilder, die ihm eine Hilfe in der Nachfolge waren. Und wenn man diese Bücher liest, diese Begebenheiten, die Busch geschrieben hat, die werden einem auch zu einer Hilfe in der persönlichen Nachfolge über Glaubensvorbilder. Aber Wilhelm Busch hat verfügt, dass über ihn einmal keine Biografie geschrieben werden darf. Und das ist der Grund, warum es bis heute keine Biografie gibt. Er sah sich selbst als zu gering und zu unwichtig an, wie dass man ein Buch über ihn schreiben könnte. Wilhelm Busch ging es allein nur um den Herrn Jesus. Und da liegen wohl die geistlichen Zusammenhänge, dass die von ihm verfassten Bücher, die er zum Teil nicht mehr erlebt hat, wie sie zusammengestellt worden sind, vor allem das Buch Jesus, unser Schicksal, so vielen Menschen zum Segen geworden ist. Es ging ihm allein um Christus. Und wir lesen in der Bibel, die mich ehren, die werde ich auch wieder ehren. Es ist ein geistliches Geheimnis. Oder ich denke an den Grafen Nikolaus von Zinzendorf. Wie wurde dieser Mann von seinem Herrn auf verschiedenste Weise gebraucht? Er gab mit den Anstoß zur Weltmission von Deutschland aus damals. Und was hat dieser so große Mann, den der Herr gebraucht hat, geistlich ein Riese, jetzt wirklich im richtigen Sinn, was hat er gedichtet? Und wenn ich in den Himmel komme, dann denke ich nicht an gut und fromm, sondern hier kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wär. Auch er stellte nicht sich, sein Werk, seine geistlichen Erfahrungen in den Mittelpunkt, sondern es ging ihm allein um Christus. Mitarbeiter Gottes wissen auch von besonderen Gebetserhörungen oder segensreichen Erfahrungen zu richten. Ich füge an, die mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift übereinstimmen, das ist ganz wichtig. Es geht ihnen aber nicht um ihre Person und irgendwelche besondere Erlebnisse oder Offenbarungen. Es geht ihnen allein um Christus und sein Wort. Erfahrungen müssen immer mit der Schrift übereinstimmen. Wir haben gestern Abend Esra 8 gelesen, Nehemia 8, wo Esra das Gesetz las und das Volk fiel auf das Angesicht. Und das ist ein ganz kleines Prüfungskriterium. Wenn Menschen in der Bibel vor dem Herrn niedergefallen ist, war das immer auf ihr Angesicht gewesen. Ein Zeichen der Ehrfurcht und der Verhüllung des Menschen. Gericht Gottes in der Bibel war es immer, wenn Menschen auf den Rücken gelegt worden sind. Das ist interessant, im Satanismus werden bis heute die Menschen auf den Rücken gelegt und nicht auf das Angesicht, weil der Rücken ist entblößend für den Mensch. Ganz interessant, sie haben das erste Mal in 1. Mose 49 beim Segen über die Jakobssöhne, dann ist eine listige Schlange, die den Reiter, die das Pferd in die Ferse sticht und der Reiter wird rücklings fallen. Ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Sie haben das zweite Mal bei Eli, als das Gericht Gottes über ihn hereinbrach, als die Botschaft kam, dass die Lade gestohlen ist, da heißt's, und er fiel rücklings vom Stuhl herunter. Und wir haben es das dritte Mal in Jesaja 28, die einzige Stelle, wo Jesaja im Alten Testament das Sprachengebet, das Zungenreden, als Gerichtszeichen über Israel vorausgesagt hat. Dass Gott zu diesem Volk, hat sich ja bis dahin immer in Hebräisch geoffenbart, eines Tages in Sprachen sprechen wird, die sie nicht verstehen, weil die Priester Zavala, Zav, Kavala, Kaf reden. Heißt es ja in der Bibel, also Unsinn herausreden, wird er in einer unverständlichen Sprache zu ihnen reden. Und es heißt, und sie werden rückwärts fallen und zerschmettert werden. Das möchte ich Ihnen nur mitgeben in der Bibel. Sie können schauen, wo vor der Herrlichkeit Gottes aufs Gesicht hingefallen wurde, war das immer aufs Angesicht Ehrfurcht und Verhüllen. Rückwärts fallen ist in der ganzen Schrift ein Zeichen des Gerichts Gottes. Ich habe Ihnen gesagt, besondere geistliche Erfahrungen sind in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und wenn Leute massenweise auf den Rücken fallen, dann sehen wir schon, dass das nicht das Wirken des Heiligen Geistes ist, sondern das Wirken von einem anderen Geist. Wollte ich nur anfügen. Also es kann besondere Erfahrungen mit dem Herrn geben, für Nachfolger, für Mitarbeiter, die aber immer in Übereinstimmung mit der ganzen Heiligen Schrift sind. Aber Mitarbeiter Gottes gehen vorsichtig damit um. Und jetzt kommt das Dritte, dass die eigene Schwachheit. Ich habe Ihnen von dieser Antiterroreinheit erzählt. Männer, die sich voll ihrer eigenen Stärken, ihres Könnens bewusst sind und danach handeln. Und genauso waren die falschen Apostel in Korinth aufgetreten. Und Paulus versucht jetzt nicht, mit eigenen Vorzügen zu kontern, was er am besten kann und wo seine Begabungen liegen und so weiter. Stattdessen nennt er als Kennzeichen seiner Mitarbeiterschaft Gottes die eigene Schwachheit. Und die Bibel zeigt uns an verschiedenen Beispielen von Menschen, die sich im Bewusstsein ihrer eigenen Stärke und Begabung dem lebendigen Gott zur Verfügung stellen wollten. Und das Resultat war jedes Mal ein Scherbenhaufen. Wenn einer gesagt hat, jetzt komme ich mit meinen Stärken und meinen Gaben und jetzt werde ich dem Herrn dienen. Denken Sie an den jungen Prinz Mose. Er stand im besten Alter. Er wusste, dass Gott ihn berufen hat, um die Israeliten befreien zu wollen. Das lesen wir im Hebräerbrief. Und so in der Apostelgeschichte wird uns auch gesagt, dass sie ihn aus Unglauben nicht erkannt haben. Apostelgeschichte 7. Und so begann er im Vertrauen auf seine eigene Fähigkeit und Taktik mit der Befreiung aus der Sklaverei. Als er diesen Ägypter da gesehen hat, hat er ihn gepackt und totgeschlagen. Und danach stand Mose buchstäblich in der Wüste vor einem Scherbenhaufen. Der Versuch der eigenen Kraft, das Volk zu befreien, war gescheitert. Das Volk Israel, zuerst scheiterte die Landnahme an ihrem Kleinglauben. Dann wollten sie selbst das verheißene Land einnehmen. Vielleicht haben sie sich dabei auf ihre eigene Erfahrungen verlassen, an ihre Siege erinnert. Wir haben ja militärisch eine Schlagkraft. Auf jeden Fall haben sie eine furchtbare Niederlage erlitten. Mose hat sie ja gewarnt. Sie haben es trotzdem versucht. Die Sache ging daneben. Oder denken Sie an den jungen, dynamischen Fischer Petrus. Immer wieder kamen ihm Ideen, wie und was der Herr Jesus besser machen könnte. Auf dem Berg der Verklärung, Herr, hier lass uns 3 Hütten bauen, hat er ihm einen Vorschlag gemacht. Das letzte Mal bei der Leidensankündigung, das war ehrlich gemeint, Herr, nur das geschehe dir nicht. Und als es heiß wurde, da besann er sich auf sein blitzendes Schwert und schlug zu, dass die Fetzen geflogen sind im wahrsten Sinn des Wortes. Und schließlich hat alles geendet in der Verleugnung und im völligen Zusammenbruch. Es ist eigentlich ein grundlegendes Kennzeichen, dass wir gefallene Menschen uns auf die eigene Stärke und Kraft verlassen wollen. Und das steckt in jedem von uns gleich. Bei dem einen äußerte sich in einem ausgeprägten Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, und bei dem anderen in einem Minderwertigkeitsgefühl. Das meint man, das ist ein Gegensatz. Ich glaube nicht, dass das ein Gegensatz ist. Minderwertigkeitsgefühl, das heißt, ich hätte gerne mehr eigenes Potenzial. Ich wäre gerne anders, dass ich mich noch mehr auf mich selbst abstützen könnte. Paulus ist wie viele andere Nachfolger Jesu an der eigenen Stärke zerbrochen. Im Licht Gottes erkannte er die eigene Schwachheit. Er konnte dem lebendigen Gott nichts bringen. Er hatte nichts vorzuweisen. Und im Rückblick erkannte er seine vermeintliche Stärke als Feindschaft gegen den lebendigen Gott. Und aus diesem Grund, ich habe es Ihnen gestern gesagt, nannte er sich den Geringsten unter den Aposteln, den Geringsten unter den Gläubigen und den Ersten unter allen Sündern. Was ihm vorher so wichtig war, seine Stärke und sein Können, auf das er gebaut hat, sah er nach seiner Bekehrung als Dreck an. Und da ging es nicht nur um sündige Dinge, wenn er sagt, ich achte alles für Verlust, sondern auch das, was ihm vorher wichtig war. Das hat er auch um Verlust geachtet, um Christi willen, auch wenn es nicht an sich sündig war. Ein Kennzeichen für Mitarbeiter Gottes ist, dass sie um die eigene Schwachheit wissen. Denken Sie noch einmal an Mose. Als er über Jahre in der Wüste die Schafe seines Schwiegervaters geweidet hatte, war sein Selbstvertrauen zerbrochen. Wir lesen in Apostelgeschichte 7, Mose war unterrichtet und beredet in alle Weisheit der Ägypter. Also er muss eine vorzügliche Redegabe gehabt haben, dieser Mann. Und als der Herr ihn rief, was hat er gesagt? Schicke, wen du willst, nur mich nicht, ich habe eine schwere Zunge. Da sehen wir, da war alles Vertrauen in die eigenen Stärke zerbrochen. Und da rief ihn der Herr als sein Mitarbeiter, geh und führe Israel aus Ägypten heraus. Oder Petrus, die eigenwillige Nachfolge endete in einem Desaster. Und da wurde er beauftragt, sein Leben ganz in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Hast du mich lieb, Herr? Du weißt alle Dinge, sagt am Schluss. Und dann, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ein Kennzeichen für Mitarbeiter Gottes ist nicht ein starkes Selbstvertrauen oder ein Brillieren mit den eigenen Gaben und Fähigkeiten. Es sind Menschen, die ihre Schwachheit erkannt haben. Und jetzt kommt das Vierte, die Innewohnung der Kraft Christi. Wo es um die eigene Schwachheit geht, da kann man sehr schnell auf einen Widerspruch stoßen. Hat Paulus nicht auch ein gesundes Selbstvertrauen gehabt und Selbstbewusstsein, sagen die einen. Wie konnte er denn sonst sagen, werdet meine Nachahmer? Es geht doch nur, wenn man Selbstvertrauen hat. Oder ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Das ist doch Selbstbewusstsein. Die Frage ist, wie das zusammenpasst, dass Paulus hier von seiner eigenen Schwachheit spricht, der er sich rühmt. Und diese Frage können Sie nur vom Geheimnis der Wiedergeburt erklären. Wir haben es gestern Abend angesprochen. Paulus erkannte, wer er im Licht vor dem lebendigen Gott war. Ein schwacher, sündiger Mensch, in dem trotz all seiner sogenannten Fähigkeiten und Stärken nichts Gutes wohnt. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Aber dann geschah an ihm dieses Wunder. Christus selbst kam in sein Leben und begann etwas völlig Neues. Und in seiner Schwachheit begann nun Christus in ihm und durch ihn die ganze Kraft zu entfalten. Er lebte nur noch aus dem, was ihm in Christus und durch Christus gegeben war. Deshalb konnte er sagen, jetzt habe ich neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Und im Blick auf seine neue Identität und der Reichtum, der ihm in Christus gegeben war, konnte er diese so gewaltige Aussagen machen. Werdet meine Nachfolger oder ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Sie fußte auf dem Bewusstsein der eigenen Schwäche und der alles überragenden Erkenntnis der Kraft des Christus. Und das können Sie in unserem Text sehen. Als er von diesem Menschen spricht, der diese außergewöhnliche Erfahrung macht, da sah er das neue Leben, das Christus in ihm begonnen hat. Vers 2, ich weiß von einem Menschen in Christus, das neue Leben, das Christus begonnen hat. Und dann Vers 5, über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheit. Mitarbeiter Gottes sind Menschen, denen durch die Erkenntnis der eigenen Schwäche die Kraft und Innewohnung Christi über alles groß geworden ist. Hudson Taylor war ja der Pioniermissionar, der ins Inland nach China vorstieß, was vor ihm sich keine Missionsgesellschaft getraut hat. Er musste ja deshalb eine renommierte Missionsgesellschaft verlassen, weil sie nicht damit einig waren, ins Inland zu gehen. Sie haben gesagt, das ist nicht nötig. Und Hudson Taylor war kein großartiger Siegertyp oder Strahlemann. Das meinen wir wieder, wenn wir sein Leben betrachten. Was hat er erlebt für Leid in der eigenen Familie? Er hat ja dann seine erste Frau verloren. Was hat er an körperlicher Schwachheit im Dienst erlebt, wo er krank oft im Bett gelegen ist und nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte. Aber sein Geheimnis angesichts der eigenen Schwäche war, in Christus zu ruhen. Das können Sie lesen in seinem Büchlein, ich hoffe, dass es noch gibt, das ausgetauschte Leben, wo es ihm so groß geworden ist. Ich brauche nichts mehr zu tun, wie allein in Christus zu ruhen. Und dann wird er alles andere machen. Vorhin habe ich Ihnen gesagt, dass heute so viel von einem gesunden Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gesprochen wird. Und nehmen wir jetzt einmal diese ganze Begriffspalette und fügen sie statt dem Wörtchen selbst Christus ein. Und dann kommt es in die richtige Richtung. Nicht Selbstvertrauen kennzeichnet das neue Leben, sondern Christusvertrauen. Nicht unser Selbstwert ist wichtig, sondern der unbezahlbare Preis, den Christus für Ihre und meine Errettung bezahlt hat. Den Wert, den ich in ihm habe, dem Lamm Gottes. Statt Selbstentfaltung möchte Christus sein neues Leben in mich und durch mich entfalten. Statt Selbstfindung geht es darum, Christus zu finden. Und anstelle der Selbstverwirklichung möchte er seinen Plan, seinen Willen über meinem Leben zur Ausführung bringen und sein Bild in mir ausprägen und mich in sein Bild umgestalten. Und dieses Wissen um die Kraft und die Innewohnung Christi half auch Paulus weiter, wo er selbst am Ende war und nicht mehr konnte. Und das gab es ja in seinem Dienst, dass er sogar am Leben verzagen wollte, wenn wir den zweiten Korintherbrief lesen. So traurig war er, über allen Maßen bedrückt war, dass er am Leben verzagen wollte. Und dieses Geheimnis gab ihm neuen Mut und Zuversicht, wodurch den Dienst am Evangelium seine körperlichen Kräfte aufgerieben wurden. Der Herr Jesus ist nicht dazu da, um unser altes Leben zu verschönern oder zu veredeln, so wie eine Art Dopingmittel. Das wissen ja inzwischen hoffentlich alle, was Doping ist, weil es laufend durch die Presse geht und viele meinen, das ist der Glaube und die Nachfolge. Da bekommt man so ein Dopingmittel gespritzt und dann jetzt geistlich gesehen und dann wird das alte Leben ein bisschen verschönert und verbessert. Nein, sondern er möchte, dass wir die eigene Schwachheit erkennen und dann beginnt er durch uns seine Kraft und zu entfalten und in seiner Innenwohnung etwas völlig Neues in unserem Leben. Lassen Sie mich das anfügen, die Auferstehungskraft des Herrn Jesus ist eine geistliche Realität schon heute. Und die darf ich in Anspruch nehmen, auch da, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht in der Nachfolge oder sonst. Und dann darf ich sagen, Herr Jesus, jetzt möchte ich ihm glauben, deine Auferstehungskraft in Anspruch nehmen, du in mir. Dass du jetzt zum Zug kommst. Und deshalb sind die Briefe des Neuen Testamentes voll davon, was uns in Christus gegeben ist und was wir in ihm haben. Das können wir jetzt nicht mehr anfügen. 164 Mal kommt es bei Paulus vor, was uns in Christus gegeben ist und was wir in Christus haben. Ich möchte noch einmal die vier Kennzeichen der Mitarbeiter Gottes zusammenfassen. Das erste, Leiden um Christi willen. Das zweite, ein vorsichtiger Umgang mit geistlichen Erfahrungen. Das dritte, die eigene Schwachheit. Und das vierte, die Innewohnung der Kraft Christi. Und diese Kennzeichen habe ich nicht ein für alle Mal in der Tasche. Sie sind dem täglichen Kampf in der Nachfolge ausgesetzt. Mein alter, natürlicher Mensch, das Fleisch, ich habe es Ihnen gesagt, von dem ich erst in der Sterbestunde endgültig getrennt werde, das sperrt sich gegen diese Kennzeichen. Es will kein Leid um Christi willen ertragen. Es möchte sich gern mit frommer Wichtigtuerei in den Mittelpunkt stellen. Es will stark sein und nicht schwach sein. Und es möchte, dass ich die Dinge alle gern selbst im Griff habe. Und deshalb ist es so wichtig, das alte Leben täglich neu unter die Konsequenzen des Kreuzes Christi zu bringen. Sich immer wieder vor Augen zu halten, was es heißt, mit ihm mitgekreuzigt zu sein. Das ist auch eine Realität. Und dann auf den Reichtum zu schauen, der uns in Christus geschenkt ist. Seine Kraft wird sich in der Schwachheit als mächtig erweisen. Wissen Sie, wie man das auch übersetzen kann, auf Schwäbisch gesagt? Paulus, ich mag dich, das soll dir genügen. Dass ich dich geliebt habe, dass ich alles für dich getan habe. Es kann nichts Schöneres geben als ein Leben, das Christus zum Zentrum hat, das aus dem unbeschreiblichen Reichtum in ihm schöpft und durch das er sich dann zu seiner Ehre verherrlichen kann.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.